SWR 2 aktuell.
Mit Ralf Hecht, guten Abend. Die Renten wurden nicht doppelt besteuert und doch muss die Besteuerung geändert werden. Wir berichten über das Urteil des Bundesfinanzhofes und sprechen im SWR 2 Tagesgespräch über seine Folgen. Außerdem, was tun bei Long-Covid? Der Bund will sich bei der Forschung finanziell engagieren. Und die Nach-Corona-Randale von Stuttgart und die Frage, wie soll man damit umgehen? Zunächst aber zum leidigen und leider auch immer sehr komplizierten Thema Steuern. Eines der liebsten Themen der Deutschen, denn da gibt es erstens immer zu jammern und zweitens immer schreiende Ungerechtigkeiten. Ab 2040 werden in Deutschland die Renten voll versteuert. Dafür können die Rentenbeiträge während des Arbeitslebens von der Steuer abgesetzt werden. Früher, bis 2005, war das mal andersrum. Bis dahin waren die Renten steuerfrei, die Beiträge mussten dafür versteuert werden. Mit dem Systemwechsel musste auch ein Übergang her. Und der sieht so aus. Wer bis 2040 in Rente geht, muss nur einen Teil seiner Rente versteuern. Je später der Rentenbeginn liegt, umso mehr. In der Übergangsregelung sehen viele Rentner aber eine Doppelbesteuerung. Ob dem tatsächlich so ist, dazu hat heute der Bundesfinanzhof geurteilt und festgestellt, bisher gab es keine Doppelbesteuerung, aber in Zukunft könnte es dazu kommen. Nikolaus Nützel über das Urteil.
In den konkreten zwei Fällen, in denen der Bundesfinanzhof untersucht hat, ob die Renten der Kläger auf verfassungswidrige Weise doppelt besteuert werden, sind die Kläger ohne Erfolg geblieben. Aber das oberste deutsche Finanzgericht hat erstmals festgelegt, wie die Finanzverwaltung rechnen muss, um eine solche Doppelbesteuerung zu vermeiden. Es geht vor allem um einen Knackpunkt. Die Summe der Beiträge zur Altersversorgung, die Berufstätige geltend machen können, um während ihres Berufslebens weniger Steuern zu zahlen, muss am Ende mindestens so hoch ausfallen wie die Summe der Renten, auf die später Steuern fällig werden. Dabei spielen Faktoren wie die statistische Lebenserwartung eine Rolle und Freibeträge, die einberechnet werden. Eines ist nach Ansicht der BfH-Senatsvorsitzenden Jutta Förster dabei eindeutig. So wie die Finanzverwaltung bislang rechnet, hält sich die steuerliche Entlastung während des Berufslebens und die Belastung in der Rente keineswegs immer die Waage.
Daraus ergibt sich, dass künftige Rentnerjahrgänge in vielen Fällen von einer doppelten Besteuerung betroffen sein werden.
Dabei sei das Risiko einer Doppelbesteuerung bei einer bestimmten Gruppe besonders hoch, erklärt der Sprecher des Bundesfinanzhofes Volker Pfirrmann.
Die Rentner, die früher ihr Erwerbsleben im Wesentlichen als Selbstständige verbracht haben und Rentenversicherungsbeiträge gezahlt haben, die sind früher und stärker betroffen als Rentner, die früher als Arbeitnehmer gearbeitet haben. Das liegt im Wesentlichen daran, dass die steuerlichen Abzugsmöglichkeiten für Selbstständige früher ungünstiger waren.
Auch wenn vor allem Selbstständige, die freiwillig in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, in der Gefahr sind, unter eine verfassungswidrige Doppelbesteuerung zu fallen, so gehe es keineswegs nur um Einzelfälle, heißt es vom Bundesfinanzhof. Der Staatssekretär im Bundesfinanzministerium Rolf Bösinger erklärte in einer ersten Stellungnahme, das Problem, das der BfH aufgezeigt hat, werde im Rahmen einer allgemeinen Steuerreform gelöst werden. Die werde es aber erst nach der Bundestagswahl geben können. Aber egal, wie die nächste Bundesregierung zusammengesetzt ist, werde das Thema angegangen, betonte der Ministeriumsvertreter. Für die mehr als 140.000 Rentnerinnen und Rentner, die wegen einer möglichen Doppelbesteuerung Einspruch gegen ihre Steuerbescheide eingelegt haben, werde die Finanzverwaltung pragmatische Lösungen suchen.
Über das Urteil habe ich für das SWR 2 Tagesgespräch mit Rainer Holznagel gesprochen, dem Präsidenten des Bundes der Steuerzahler. Herr Holznagel, der Bundesfinanzhof stellt fest, es könnte zu Ungerechtigkeiten kommen, je später umso mehr. Deshalb dürfen weder der Grundfreibetrag noch Kranken- oder Pflegeversicherungsbeiträge mit in die Berechnung des steuerfreien Anteils eingerechnet werden. Kurz gefragt, wie groß wird der Vorteil dafür, den Durchschnittsverdiener sein, nicht für den Steuerberater oder den Zahnarzt, sondern den Durchschnittsverdiener?
Man kann es wirklich nicht genau sagen, weil es immer auf den einzelnen Fall darauf ankommt, wie ist der Rentenverlauf, welche Beiträge wurden geleistet etc. pp. Deswegen wäre es jetzt auch unseriös, da Zahlen in den Mund zu nehmen. Und darum geht es ja auch gar nicht. Es geht darum, eine faire und gleichmäßige und vor allen Dingen nachvollziehbare Besteuerung herzustellen. Bei der nachgelagerten Rentenbesteuerung haben wir das Problem, dass sehr wohl eine doppelte Besteuerung vorliegt. Das hat der BfH auch so festgelegt. Die Höhe ist natürlich jetzt die Frage. Bei unseren beiden Musterklägern war das für den BFH nicht so sehr relevant, aber er sieht eben künftige Generationen durchaus sehr extrem doppelt besteuert.
Also der konkrete Fall war einer, der eines Zahnarztes, der neben der gesetzlichen Rente noch 19 private Rentenversicherungen und 3 Rürup-Renten abgeschlossen hatte, wenn ich das richtig sehe. Und das hessische Finanzgericht hat mal festgestellt, dabei sei es zu einer Doppelbesteuerung gekommen und die habe rund 100 Euro pro Jahr ausgemacht. Sprechen wir wirklich über solche Beträge bei solchen Rentenverläufen, 19 private Rentenversicherungen, 100 Euro pro Jahr, oder wird das in Zukunft deutlich mehr werden?
Es wäre jetzt nicht der Sache gerecht, dieses Beispiel als allgemeingültig letzten Endes darzustellen. Wir haben dieses Beispiel genutzt, um die grundlegende Problematik deutlich zu machen. Und die grundlegende Problematik ist eben diese, dass Teile der Einzahlungsphase besteuert werden und Teile der Auszahlungsphase eben auch. Und das Bundesverfassungsgericht hat 2005 einen festgelegt, dass es eben nicht zu einer doppelten Besteuerung kommen darf. Und wer natürlich davon sehr profitieren wird, das sind künftige Rentnergenerationen, also diejenigen, die jetzt noch arbeiten. Denn einen Teil ihrer Beiträge müssen sie versteuern und aus den Erträgen müssen sie dann auch wiederum Steuern zahlen. Und das halte ich für ungerecht, das ist nicht systemkonform. Und deswegen muss man allgemein sagen, dass das Bundesfinanzministerium hier sehr schnell und sehr entschieden nachjustieren muss.
Das Bundesfinanzministerium hat angekündigt, man wolle sich der Sache annehmen, aber erst nach der nächsten Wahl. Und wenn ich das Urteil des Finanzgerichtshofs richtig verstanden habe, dann treten die Ungerechtigkeiten ja vor allem zum Ende dieser Übergangsphase auf, also Richtung 2040. Warum muss da jetzt so schnell gehandelt werden?
Weil es darauf ankommt, jetzt schon einen großen Betrag steuerfrei zu stellen, damit es eben nicht zur Doppelbesteuerung kommt. Und diejenigen, die jetzt arbeiten und 2040 in Rente gehen, haben denn das Problem, dass sie eben doppelt Steuern zahlen. Und deswegen ist es richtig, dass jetzt das Bundesfinanzministerium endlich auch den Fehler erkennt. Zuweilen ist die Berechnung für die nachgelagerte Rentenbesteuerung so ausgestaltet, dass der Staat profitiert und die Rentnerinnen und Rentner das Nachsehen haben. Und hier muss wieder ein Gleichgewicht hergestellt werden. Und das betrifft, wie gesagt, künftige Rentnergenerationen. Es betrifft aber auch Rentner, die jetzt unlängst in Rente gegangen sind, weil eben auch sie die Phase erlebt haben, wo sie einen großen Teil ihrer Beiträge noch versteuern mussten und jetzt einen Großteil ihrer Renten ebenfalls versteuern müssen. Und da geht es vielleicht nicht um ganz gigantisch große Summen, da geht es aber um Gerechtigkeit und da geht es auch um faire und nachvollziehbare Besteuerung.
Jetzt haben wir ein Steuerurteil im Wahljahr. Glauben Sie, es wird zu einem der schönen Wahlkampfthemen werden?
Na, Olaf Scholz hat ja heute schon alles versucht, um das Thema abzuräumen. Das ist auch richtig so, da auch sofort zu reagieren. Es ist Wahlkampf. Das führt auch immer zu knackigen Aussagen, aber entscheidend ist, was nach der Wahl passiert. Und insofern sollen wir uns alle die schönen Sprüche jetzt auch merken und sie dann auch spätestens nach dem September einfordern. Das, glaube ich, ist sehr wichtig.
Rainer Holznagel, der Präsident des Bundes der Steuerzahler im SWR2-Tagesgespräch. Das Gesundheitssystem nicht überlasten, das war das vor gut einem Jahr ausgegebene Ziel. Und vielleicht ein Fehler. Vielleicht hätte man eher sagen sollen, lasst uns schauen, dass wir alle möglichst gut durch diese Pandemie kommen. Heißt, möglichst wenige Tote, möglichst wenig Infizierte, möglichst wenig Dauerkranke. Hätte, hätte, Fahrradkette. Wie man den Spätfolgen von Covid am besten begegnen kann. Wie der wachsenden Zahl an Betroffenen helfen. Viel weiß man noch nicht, doch das soll sich möglichst bald ändern, hat Bundesforschungsministerin Karliczek heute angekündigt. Kai Küstner berichtet.
Sie haben eine Corona-Erkrankung überlebt, aber noch lange nicht überstanden. So geht es vielen, viel zu vielen aus Sicht der Bundesregierung. Long-Covid, so heißt das Krankheitsbild in der Fachsprache und bedeutet für die Betroffenen konkret, dass sie auch Monate nach einer Infektion an Gedächtnisstörungen, Atemnot, extremer Erschöpfung leiden.
Wie schwerwiegend die Symptome von Long-Covid oft nach Monaten noch sind, das wird immer mal deutlich, wenn man sich dann die Einzelschicksale auch vor Augen führt. Nicht selten trifft es Menschen, die noch voll im Leben stehen oder standen Und dann kommen sie nach der Corona-Infektion über Monate nicht mehr auf die Beine. Und nicht wenige sind wirklich so stark betroffen, dass sie auch ihren Beruf gar nicht mehr ausüben können.
Erklärt Forschungsministerin Anja Karliczek, die Long-Covid deshalb tückisch nennt, weil es gerade auch Jüngere und jene befällt, die gar keinen schweren Verlauf durchgemacht haben. Etwa 3,5 Millionen Deutsche hätten eine Corona-Erkrankung überstanden, rechnet die CDU-Politikerin Karliczek vor. Etwa jeder Zehnte kämpfe mit Spätfolgen.
Für Deutschland bedeutet dies, dass rund 350.000 Menschen mittlerweile betroffen sind. Und ich finde, das ist eine unglaublich hohe Zahl.
Es könnten sogar noch mehr sein, nämlich bis zu 500.000, meint Professor Stefan Schreiber vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, dem auch der Begriff Long-Covid nicht so wirklich gefällt, weil diese Bezeichnung fälschlicherweise nahelegt, es handle sich schlicht um die Verlängerung der Corona-Erkrankung.
Was dort passiert, ist ein eigenständiges Krankheitsbild.
Täglich mit Menschen zu tun, die eine Corona-Erkrankung durchgemacht haben, hat Annette Reishauer, die den Arbeitsbereich Physikalische Medizin an der Berliner Charité leitet. Die Auflistung der körperlichen Folgen bei einem schweren Verlauf würden oft nicht auf eine DIN A4-Seite passen, sagt sie und rät gleichzeitig, auch die psychischen Nachwirkungen nicht zu unterschätzen.
Wir haben junge Patienten, Mitte Anfang 50 versorgt, die nach dem ersten Blick in den Spiegel sich als vergreist empfunden haben.
An Langzeitfolgen Leidenden den Weg zurück ins normale Leben zu ebnen, darum gehe es, sagt Reishauer. Nun gibt es sie aber noch nicht, die eine Pille, die Erkrankte vor den Spätfolgen der Ansteckung schützt. Und ob es sie je geben wird, ist unsicher. Aber die Bundesregierung versucht nun, die Forschung auf diesem Gebiet voranzutreiben. Ursachen erkennen, Behandlungsmethoden entwickeln, so lautet das Motto. Bis Mitte Juli können Anträge eingereicht und bis zu 5 Millionen Euro an Fördergeldern abgerufen werden. Ob diese Summe reicht, eines Tages an Covid-Langfristfolgen Leidenden wirksam zu helfen und ihnen nachhaltig den Weg zurück ins Leben zu ebnen, ist offen. Kai Küstner, Berlin.
Wie schaffen wir es eigentlich, unsere Welt in einem solchen Ausmaß zu plastifizieren? Diese Frage kommt gerne auf, wenn man hört, was alles in den Weltmeeren schwimmt. Wenn man auf unsere heimischen Böden schaut, dann sieht es aber nicht wirklich besser aus. 13.000 Tonnen Plastik landen pro Jahr in deutschem Boden, landwirtschaftlich genutztem Boden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie im Auftrag des Naturschutzbundes Deutschland, kurz NABU. Dr. Michael Jedelhauser ist Referent für Kreislaufwirtschaft beim NABU. Herr Dr. Jedelhauser, warum bringen die Bauern so viel Plastik in den Boden?
Ja, der Plastik geht auf sehr unterschiedlichen Wegen in die Böden und man kann hier gar nicht unbedingt die Bauern, die Sie eben angesprochen haben, nur in den Fokus nehmen. Denn viele Einträge, viele Kunststoffeinträge in die Böden kommen eigentlich von außerhalb in die Böden, in die Landwirtschaft. Ich denke da etwa an Verschmutzungen in Komposten, im Klärschlamm. Die werden als Düngemittel eingesetzt und dort sind auch Mikroplastikpartikel enthalten. So, und auf diesem Wege gelangen dann diese Plastikpartikel natürlich in die Böden.
Also die Bauern bringen unser aller Dreck auf die Äcker. Industrielle Landwirtschaft ist ja aber inzwischen auch alles andere als plastikfrei. Von Spargelfolien über Styroporverpackungen bis hin zu Pflanzenchemie, die ähnlich wie unsere Kosmetikartikel auch mit Mikroplastik angereichert ist. Spielt das gar keine Rolle?
Doch, das spielt definitiv auch eine Rolle. Ein relativ großer Eintragsweg sind die sogenannten umhüllten Düngemittel. Das sind also sehr speziell bearbeitete Mineraldünger. Die haben häufig eine Polymerhülle, also eine Kunststoffhülle. Die hat den Zweck, dass der Nährstoff, der in dem Dünger gespeichert ist, dann im Boden relativ kontrolliert und stetig abgegeben wird an die Pflanzen. Das hat also gewisse Vorteile in der Düngung, aber es führt natürlich dazu, dass diese Kunststoffkügelchen und letztlich ist es nichts anderes, dass diese dann auf direkten Wege in den Boden gelangen.
Jetzt haben wir Kompost angesprochen, wir haben Düngemittel angesprochen. Wie kommt das Plastik noch auf den Acker?
Das, woran die Hörerinnen und Hörer am häufigsten denken, sind die Agrarfolien, die man ja weitläufig erkennen kann in der Landwirtschaft oder in der Landschaft ganz allgemein. Das ist sicherlich auch ein relevanter Eintragspfad, sich nicht ganz so bedeutend wie jetzt zum Beispiel der Eintrag über Klärschlamm, aber dennoch mit über 500 Tonnen auch Ebenfalls ein relevanter Eintragsweg. Diese Folien haben natürlich auch, werden zu unterschiedlichen Zwecken eingesetzt. Und was da natürlich immer passieren kann, die sind stetigen Wind und Wetter ausgesetzt. Sie werden mechanisch belastet und so weiter. Dort können jederzeit kleine Plastikpartikel oder Plastikfetzen abgetrennt werden und die landen dann natürlich auch auf dem Acker.
Was kann man als Verbraucher tun, wenn man etwas dazu beitragen möchte, dass die Welt nicht so plastifiziert wird?
Also gut 1000 Tonnen werden jährlich über Komposte eingetragen. So, und diese Komposte stammen in der Regel aus industriellen Kompostieranlagen, wo unser Bioabfall, den wir zu Hause in der Biotonne sammeln, kompostiert wird. So, und wenn jeder Einzelne etwas beitragen möchte, dann würde ich sagen, ist ein ganz wichtiger Punkt, kein Plastik in die Biotonne. Denn wenn die Bioabfälle zu Hause, die Küchenabfälle mit zum Beispiel einer normalen Plastiktüte gesammelt werden und so im Bioabfall, in der Biotonne landen, dann geht das eben den Weg. Dann landet das Plastik in der Kompostieranlage. Da wird zwar ein Teil heraussortiert, aber sicherlich nicht alles. Die Plastiktüte zerfällt und zerfällt in immer kleinere Partikel und bleibt somit am Ende im finalen Kompostprodukt weiterhin auffindbar und landet dann im letzten Schritt eben auch auf den Äckern.
Das ist dann unsere Aufgabe, der Rest Aufgabe der Politik, auf die man ja aber auch einen gewissen Druck ausüben kann. Dr. Michael Jedelhauser war das, Referent für Kreislaufwirtschaft beim NABU, dem Naturschutzbund Deutschland. Europa reicht bis nach Afrika und hat dort ein massives Problem. Konkret geht es um die spanischen Exklaven Ceuta und Melilla in Marokko, die politisch zu Europa gehören. In Ceuta sitzen inzwischen mehr als 1000 Minderjährige fest. Sie können weder zurück nach Marokko noch weiterreisen nach Europa und sie vertrauen der Polizei nicht, verstecken sich, versuchen sich auf eigene Faust durchzuschlagen. Die Kinder und Jugendlichen von Ceuta auf dem spanischen Festland ist ein heftiger Streit um sie entbrannt, wie unsere Korrespondentin Franka Welz berichtet.
Die meisten sind zum Teil provisorisch untergebracht, unter anderem in alten Lagerhallen nahe der Grenze zu Marokko, weil die Auffanglager in der Stadt zunächst überlastet waren. Die Vize-Regierungschefin von Ceuta, Mabel Deo, sagte dem Sender Antena 3: Jeweils mehr als 200 in Piniers und Santa Amelia, außerdem 240 in einem Lagerhaus in El Tarajal, das ebenfalls als Notunterkunft dient. Aber wie viele Kinder und Jugendliche genau versuchen, sich auf Ceutas Straßen durchzuschlagen, wüssten die Behörden nicht, so Deo weiter. Viele sind nämlich aus den Sammelunterkünften weggelaufen, so wie Younes, Mohammed und Skakin. Die Jungen sind zwischen 12 und 14 Jahre alt und suchen abends nach einem Schlafplatz. Okay. Natürlich hätten sie Angst, erzählt der 12-jährige Younes. Sie suchten einen Platz, wo nicht zu viele Menschen seien. Mohammed sagt, er hoffe, dass nicht die Polizei komme und sie zurück in die Unterkunft bringe, denn dort sei es nicht gut. Skakin erzählt, er wisse, dass seine Mutter nach ihm suche. Sie wolle, dass er zurück nach Marokko gehe, aber er wolle nicht zurück. Younes, Mohammed und Skakin sind nicht die einzigen. Bilder aus Ceuta zeigen kleine Gruppen, die in Parks oder in den Hügeln in der Stadt ihre Lager aufgeschlagen haben, etwa auf zerrissenen Pappkartons schlafen und das essen, was hilfsbereite Nachbarn oder Hilfsorganisationen ihnen geben. Viele verstecken sich auch vor der Polizei, weil sie Angst haben, doch nach Marokko zurückgeschickt zu werden, obwohl das eigentlich verboten ist. Zahlreiche der Kinder und Jugendliche wollten aber sehr wohl zurück zu ihren Eltern, betont die Vizechefin der Regionalregierung, Mabel Deo. Aber es gibt viele, die sagen, dass sie zurück nach Hause und wieder zur Schule gehen wollen und die untröstlich sind, weil sie zurück zu ihren Vätern und Müttern wollen. Aber auch das ginge nicht ohne weiteres, denn Minderjährige dürfen erst dann wieder in ihre Herkunftsländer zurückgebracht werden, wenn geprüft wurde, was sie dort erwartet. Bis Sonntag haben die Behörden von Ceuta Kontakt zu rund 80 Familien mittlerweile identifizierter Jugendlicher aufgenommen. Mehr als 90% dieser Eltern hätten zwar wissen wollen, wo ihre Kinder sich aufhielten und wie es ihnen gehe, aber auch gesagt, dass sie glaubten, ihre Kinder hätten eine bessere Zukunft in Spanien. Franka Welz, Madrid.
Seit 1979 galt in China eine zunächst recht rigorose Ein-Kind-Politik. Mit ihr sollte das enorme Bevölkerungswachstum, das nach dem Zweiten Weltkrieg eingesetzt hatte, begrenzt werden. Bis 2015 war es jedem Paar nur erlaubt, ein Kind zu bekommen. Das Ergebnis: eine überalterte Bevölkerung mit vielen verwöhnten Einzelkindern, vor allem in den Städten, wo die Anordnung wirklich umgesetzt wurde. Außerdem gibt es ganze Generationen, die vor allem aus Jungen bestehen, weil die in der chinesischen Gesellschaft mehr wert waren. heute aber keine Frau finden. 2016 dann der Bruch. Seitdem sind 2 Kinder erlaubt und nun sollen es gar 3 werden. Warum und was für Folgen wird das haben? Ruth Kirchner berichtet.
Die Regierung reagierte damit auf die Volkszählung, deren Ergebnisse vor 3 Wochen veröffentlicht wurden. Danach dürfte die Bevölkerung Chinas in den nächsten Jahren schrumpfen, mit massiven Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft. Dass eine 3-Kind-Politik diesen Trend aufhalten kann, gilt allerdings als unwahrscheinlich. Mehr Kinder bekommen, viele jüngere Leute winken ab. Die finanziellen Belastungen seien jetzt schon zu hoch. Wenn alle Kinder bekommen sollen, brauchen wir Erleichterungen, auch finanzieller Art, sagt diese 30-jährige, noch kinderlose Angestellte gegenüber dem ARD-Studio Peking. Wenn die Regierung das nicht hinbekommt, ist es einfach nicht machbar. Kinder sind teuer, sagen viele Menschen in China. In Metropolen wie Shanghai und Peking gehen die Wohnungspreise seit Jahren steil nach oben. Kindergärten kosten viel Geld. Und im Kampf um die Plätze in den guten Schulen geben chinesische Eltern sehr viel Geld für zusätzlichen Privatunterricht aus. Auch die eigenen alten Eltern müssen versorgt werden. Mehr als 1 Kind können sich viele Paare daher nicht leisten. Es sei daher sehr unwahrscheinlich, dass die neue 3-Kind-Politik genügend Anreize schaffen werde, sagt Liu Ye, die am King's College in London zu Chinas Familienplanungspolitik forscht. Damit werde sich die demografische Krise nicht lösen lassen. Statistisch bekommt jede chinesische Frau 1,3 Kinder. Damit ist die Fruchtbarkeitsrate Chinas niedriger als in Deutschland und liegt in etwa gleich auf mit Japan und Italien, sehr schnell alternde Gesellschaften. Auch in China müssen immer mehr alte Menschen versorgt werden. Das Gesundheitssystem und das Rentensystem sind darauf nicht eingestellt. Jetzt allein die Familienplanungspolitik zu lockern, löse die Probleme nicht, kritisiert Forscherin Leo. Die Regierung verlagert die Verantwortung in die einzelnen Familien, ohne konkrete Maßnahmen oder finanzielle Zusagen anzukündigen. Experten fordern seit langem finanzielle Erleichterungen für Familien. Kindergeld etwa gibt es bislang in China gar nicht. Auch seien mehr staatliche Ausgaben für Kindergärten notwendig, sowie finanzielle Entlastungen bei den Wohnungs- und Ausbildungskosten. Im Politbürobeschluss ist zwar von unterstützenden Maßnahmen die Rede, Einzelheiten nannte die chinesische Regierung jedoch nicht. Für das ARD-Studio Peking, Ruth Kirchner.
Sinkende Corona-Zahlen und Lockerungen der Corona-Maßnahmen haben am vergangenen Wochenende dazu geführt, dass viele Menschen wie von der Kette gelassen wirkten. Unter anderem in Stuttgart, Freiburg, Tübingen und Heidelberg sind die Feiern dabei aus dem Ruder gelaufen. In Stuttgart hatten 500 bis 600, meist junge Menschen, die Polizei auf Trab gehalten. Martin Rottach über die Diskussion, die darüber nun geführt wird.
5 Beamte wurden verletzt, mehrere Personen in Handschellen gelegt und kurzfristig festgenommen. Ausschreitungen wie diese in Stuttgart nicht zum ersten Mal, aber so stark wie lange nicht. Den verletzten Polizisten gehe es besser, sagt Polizeisprecher Jens Lauer. Warum es erneut zu solchen Ausschreitungen kam, für ihn schwer zu erklären.
Natürlich hat man ein Verständnis für die Jugendlichen, die jetzt seit einem Jahr nicht mehr richtig Party machen können. Wir hatten einen Lockdown und jetzt genießt man natürlich auch wieder die Freiheiten, die man mehr hat, das schöne Wetter. Man möchte wieder raus, man möchte unter Leute gehen. Also dafür haben wir auch als Polizei und wir haben ja auch viele junge Einsatzkräfte, die ähnlich Alter sind, vollstes Verständnis. Aber wir haben natürlich dann kein Verständnis mehr, wenn wir die Menschen ansprechen und dann aus heiterem Himmel Flaschen geflogen kommen.
Die Frage nach dem Warum muss sich auch die Stadt Stuttgart stellen lassen. Den Krawallen im letzten Jahr mit etlichen zerbrochenen Schaufenstern, geplünderten Läden und massiver Gewalt wurde damals mit diversen Maßnahmen begegnet. Unter anderem wurde die mobile Jugendarbeit und die Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen verstärkt. Hat das alles nichts gebracht? Von der Stadt verhaltene Reaktionen auf die erneuten Ausschreitungen. Oberbürgermeister Nopper appelliert in einer mit seinen Tübinger und Schorndorfer Kollegen gemeinsam verfassten Erklärung an die Landesregierung. Darin fordern sie eine verstärkte Polizeipräsenz an den Wochenenden. Außerdem fordern die Oberbürgermeister, die Sperrstunde der Gastronomie nach hinten zu verschieben. Der Grund: die frühe Schließung verhindere unter anderem die soziale Kontrolle. Außerdem prüft die Stadt ein Verweilverbot. Das heißt, dass sich an den Wochenenden und vor Feiertagen niemand mehr nach 22 Uhr auf den Plätzen rund um den Schlossplatz aufhalten darf. Die mobile Jugendarbeit der Stadt war am Samstagabend auch unterwegs. Hier sieht man den Hauptgrund für die Ausschreitungen unter anderem in der großen Unzufriedenheit der Jugendlichen durch die Corona-Beschränkungen. Fakt ist, die Aufgabe für die Stadt Stuttgart ist nicht leicht. Sie muss nun Konsequenzen ziehen und handeln. Wie? Das muss sie schnellstmöglich entscheiden, denn das nächste warme Wochenende kommt sicher.
Und dann werden wir sehen, was das alles gebracht hat. Das war SWR 2 aktuell, die Politik mit Ralf Hecht.